Einen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Steffen Bühler. Ich bin Vertriebsleiter beim Verlag Versicherungswirtschaft aus Karlsruhe und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Autorengespräch. Heute freue ich mich auf meine Gesprächsgäste und Herausgeber des ersten Handbuchs Führung und Management in der Versicherungswirtschaft, das wir bei uns im Verlag veröffentlicht haben. Ich freue mich zum einen auf den Psychologen Dr. Klaus Bischoff. Er ist langjähriger Führungsberater und F1-Coach der Branche. Seine Themen sind insbesondere die Kommunikationsfähigkeit und das Selbstmanagement seiner Klienten und er ist begeisterter Hobbyimker. Zudem freue ich mich auf den Diplomökonomen und AGV-Geschäftsführer Dr. Michael Gold. Er ist ehrenamtlicher Richter am Bayerischen Landessozialgericht und Geschäftsführer und externer Datenschutzbeauftragter der Beratungsfirma Dr. Gold und Hohenadel. Ja, das Thema Nachwuchsförderung, Fachkräftemangel, Selbst- und Zeitmanagement sind Themen, die uns die Corona-Pandemie nicht genommen hat. Ganz im Gegenteil, wir erleben in der Pandemie die Hochzeit der Homeoffice- oder Remote-Phase, die sich wohl auch nach der Pandemie stellenweise verstetigen dürfte. Das selbstständige Arbeiten zu Hause bzw. am Küchentisch, vielleicht mit Kindern im Hintergrund, setzt andere und neue Kompetenzen voraus und die Anforderungen werden dadurch nicht weniger. Das digitale Arbeiten in den eigenen vier Wänden ist also auch mitunter nicht nur nervlich eine Herausforderung, Stichwort Homeschooling, sondern stellt auch neue Anforderungen an die Führungswerkzeuge und Fertigkeiten der Führungskräfte, die über Distanz ihre Teams erreichen und führen müssen. Und allesamt lernen wir mit erweiterter Erreichbarkeit umzugehen. Themen genug also, um sich mit Herrn Dr. Bischoff und Herrn Dr. Gold auszutauschen. Einen guten Tag, Herr Dr. Bischoff, und einen guten Tag, Herr Dr. Gold.
Guten Tag, Herr Bühler. Hallo, Michael.
Hallo, Klaus. Hallo, Herr Bühler.
Grüße Sie. Als Herausgeber des Titels Führung und Management in der Versicherungswirtschaft ermöglichen Sie der Leserschaft einen 360-Grad-Blick auf die Thematik Führung und Management mit vielen Beiträgen aus der Praxis. Sagen Sie, worauf haben Sie bei der Auswahl der Beiträge besonderen Wert gelegt? Waren Ihnen die Grundlagen der Thematik Führung und Management im Vordergrund oder war Ihnen die praktische Nähe und die Anwendbarkeit besonders wichtig?
Und zwar vor allem die praktische Nähe wichtig. Meine Kunden in Seminaren oder in Coachings brachten immer wieder Themen auf, die sie als brennend betrachteten. Und es gab so eine innere Themenliste. Und dann kam ja der Verlag der Versicherungswirtschaft, kam sie auf mich zu. Und an der Stelle möchte ich Ihnen danken für das Vertrauen, weil so in dieser Berufssituation so eine Chance zu kriegen, das fand ich ganz was irre Tolles. Und dann haben wir im Gespräch mit dem Michael Gold dann diese Themenliste weiter vertieft und wir haben dann noch eine Idee entwickelt, nämlich dass wir eine Umfrage machen zu dem Thema. Aber vielleicht kannst du da mehr sagen, Michael.
Ja, vielen Dank, Klaus. Also vielleicht erstmal, es gibt, glaube ich, ganz viele Führungsbücher. Für uns war es wichtig, dass wir ein Praktikerhandbuch oder ein Praxishandbuch machen wollten, weil Theorie gibt es, glaube ich, in dem Bereich zu Genüge. Ja, wie haben wir angefangen? Wir haben im Endeffekt, Klaus und ich, die Daten zusammengepackt. Wir haben 750 Führungskräfte aus der Branche angeschrieben für eine Umfrage, haben die 20 Minuten verschiedene Fragen zu Führungsthemen abgefragt. Wir haben 250 Rückmeldungen bekommen. Wir waren also überwältigt von der Resonanz. Und dann hat sich am Ende des Tages ein eindeutiges Bild der relevanten Themen herausgearbeitet. 100 Teilnehmer haben sogar gesagt, sie wollen mit uns in Kontakt bleiben und 50 haben uns Themen vorgestellt, woraus dann am Ende des Tages 23 oder 22 Artikel geworden sind. Und zwar eben von Praktikern. Das war uns das Wichtigste, dass Praktiker über ihre Führung, ihre Führungserfahrungen schreiben, natürlich auch theoriebasiert, aber im Endeffekt Praxis stand maximal im Vordergrund.
Ja, und vor allem Lessons learned. Ne? Was haben Sie mitgenommen? Welche Werkzeuge, welche Vorgehensweise, welche Inhalte waren Ihnen besonders wichtig? Und ich denke, das macht das Buch aus, dass es ein bunter Strauß von Möglichkeiten gibt, wo jeder für sich das rausnehmen kann, was ihm wichtig ist.
Gibt es dann in der Versicherungsbranche oder auch Finanzbranche, das Buch gilt ja eigentlich auch für beide Branchen und Wirtschaften, die sehr miteinander verknüpft sind. Können Sie einen bestimmten Aspekt festmachen, der jetzt beispielsweise in der Führungsethik oder im Führungsstil besonders für die Versicherungs- und Finanzbranche gilt?
Also ich als Coach und Trainer bin ja in verschiedenen Bereichen tätig, von Finanz bis Wissenschaft. Aber in der Sack sagt man immer, es menschelt halt.
Es menschelt.
Und das steht immer im Zentrum. Jetzt die einzelnen Vorgehensweisen und Inhalte sind schon sehr spezifisch auf die Versicherung bezogen. Und ich denke, da soll dann einfach jeder für sich gucken, was ihn da anspricht.
Ist für jeden dann was dabei und kann sich das da rausnehmen. Ich habe da so drüber nachgedacht, insbesondere auch bei internationalen Teams. Stichwort interkulturelle Kommunikation. Gibt es da, wenn Sie auch gerade sagen, es kann durchaus menscheln auch in der Branche, gibt es kulturelle Eigenheiten jetzt auch im Umgang mit der Videokonferenz? Gibt es sowas? Kann man da das an bestimmten Punkten festmachen?
Ich glaube, das Thema, also interkulturelle Eigenschaften, wir haben ja die Tina Rütschilling hat dieses Thema aufgegriffen. Mhm. Wir lernen ja gerade auch bedingt durch Corona, dass diese Themen Videokonferenz deutlich stärker in den Fokus gerückt sind. Das Buch ist ja vor Corona entstanden und da hat eben die Tina all diese Themen aufgegriffen, fachliches Führen von interkulturellen Teams. Da müssten Sie jetzt am Ende des Tages die Kollegin fragen, die das geschrieben hat, oder einfach reinschauen in den Artikel. Und da sieht man schon, dass Sprache, Gestik, auch Themen unterschiedlich bewertet wird. Ich glaube, das ist hier an der Stelle auch eine Erweiterung in dem Buch gewesen, weil wir haben natürlich international tätige Unternehmen, die auch interkulturell unterwegs sind. Aber am Ende sind wir doch als deutsche Versicherungswirtschaft eher national unterwegs. Aber IT und auch andere Bereiche haben wir interkulturelle Kommunikation und da spielt das schon eine Rolle. Und da gibt es uns so an vielen Stellen einfach Impulse, wo man sagen kann, ja, spannend, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also nicht nur Nord-Süd-Gefälle, also der Bayer, also der Norddeutsche hat eine klare Aussprache, der Bayer spricht da anders. Also da gibt es schon unterschiedliche, auch national. Ja, der Rheinländer ist anders als der Sachse. Aber da würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass ich da interkulturelle Unterschiede sehen würde. Ja. Also ich glaube, international gibt es da was. Und ja, da gibt es einfach nur den Blick, schau ins Buch. Und dann findest du den einen oder anderen Impuls, weil sie hier Teams weltweit führt, aus ihrer Erfahrung. Und das finde ich ganz spannend.
Hat die Pandemie auch Auswirkungen auf die Führungstechniken der Führungskräfte? Ich denke mir, ich kann mir vorstellen, dass bereits jetzt, ich denke an Feedback oder vielleicht auch Kritikgespräche, dass die sich schwer digitalisieren lassen, in Anführungszeichen. Also das sind ja doch auch, wenn es um schwerere Themen oder auch schwerere Gespräche geht, die dann doch besser so im direkten Austausch stattfinden. Aber jetzt während der ganzen Lockdown-Phase beispielsweise lässt sich sowas teilweise auch nicht aufschieben. Haben Sie da besondere Erfahrungen oder Rückmeldungen aus der Wirtschaft auch bekommen, vielleicht auch Anfragen? Wie sollen wir damit umgehen? Wie äußert sich das?
Also ich habe schon eine gewisse Hilflosigkeit wahrgenommen bei Führungskräften. Die sagen, ich habe den direkten Kontakt, den Smalltalk, der fehlt mir so zwischendrin. Und was ich so rausgelesen habe, ist, es hat sich so polarisiert, diejenigen Führungskräfte, die einen guten Kontakt vorher hatten, das hat sich dann auch bewährt und hat sich dann auch weiter vertieft. Und Führungskräfte, die vorher schon eher distant waren und nicht so nah bei ihren Mitarbeitern, da hat sich die Distanz noch mehr rauskristallisiert. Das ist noch schärfer geworden. Und deshalb empfehlen wir ja auch, dass man in dieser Zeit, wo jetzt Mitarbeiter mehr oder weniger wieder zurückkommen, Lessons learned, also eine Session zu machen, einen Workshop zu machen und einfach mal auch locker zusammenzusitzen, um mal zu hinterfragen, was war denn prima, was hat nicht gut funktioniert für mich, für in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, in der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und daraus abzuleiten, was heißt es an konkreten Aufgaben und noch weiter, was für Spielregeln brauchen wir denn für die Zukunft? Dass klare Abmachungen bestehen. Und ich denke, das ist einfach ein Ansatz, dass man aus dem Ganzen auch was lernt. Und auch, was dahinter noch steht, ist, dass Wertschätzung von Vorgesetzten an ihre Mitarbeiter dadurch signalisiert wird, dass man sagt, komm, sagt mir oder sagt euch, was war jetzt nicht so gut und was können wir jetzt damit machen.
Herr Dr. Michael, Gold, hier vielleicht eine Frage an Sie. Inwieweit wird diese potenzielle Gefahr der ständigen Erreichbarkeit der Belegschaft auf die Belegschaft Rücksicht genommen? Gibt es hier spezielle Programme der Unternehmen, die Ihnen vielleicht bekannt sind? Wurden die Belegschaften darauf vielleicht auch hin nochmal spezifisch gecoacht oder beraten von Seiten der Unternehmen? Oder haben Sie da Erfahrungen gemacht?
Also erstmal, wenn Sie mich jetzt als Verbandsvertreter fragen, ständige Erreichbarkeit, den Begriff mag ich natürlich nicht. Mhm. Das sehen Sie auch, wie ich auch wieder in dem Bezug auf unser Buch, auch da sprechen wir nicht von ständiger Erreichbarkeit, weil die Mitarbeiter sind nicht, kein Mitarbeiter ist ständig erreichbar, 7/24. Unternehmen haben große Spannen von Erreichbarkeit, aber der einzelne Mitarbeiter hat halt im Rahmen seiner Arbeitszeit, ist er erreichbar. Deshalb sprechen wir auch hier in dem Buch von erweiterter Erreichbarkeit und zeigen da auch auf, dass es Regeln braucht. Das gab es auch schon vor Corona. Also das ist ja das Spannende an unserem Buch, dass wir es vor Corona verfasst haben und es dann in der Pandemie rausgekommen ist. Und all die Themen, die wir diskutiert haben, hier beim Thema erweiterte Erreichbarkeit, haben wir davor schon diskutiert. Also wir haben ja im Endeffekt, wenn ich es mal aus der Perspektive des Verbandes sehe, wir haben ja in der Branche es geschafft, innerhalb von 2 Wochen 80% der Mitarbeiter in Mobilarbeit zu schicken. So. Und am Anfang haben die Führungskräfte erstmal die Krise bewältigt, gemeinsam mit den Mitarbeitern, mit den Betriebsräten. Also alle gemeinsam haben das bewältigt. Und dann hat man anschließend irgendwann festgestellt, man muss beim Thema Führung nachsteuern. Was der Klaus eben schon gesagt hat, Führungskräfte, die vorher schon kommuniziert haben, gut kommuniziert haben, haben es da leichter gehabt. Aber die anderen mussten eben auch, also ich sage mal, einen Wandel in der Führung beschleunigt erleben. Dass sie eben mehr Partizipatives führen, also weg von Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Ich glaube, insbesondere bei mobiler Arbeit im Homeoffice, in der Krise, ist es andersrum. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. So, das heißt also, auch hier sehen wir einen beschleunigten Wandel. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Thema Erreichbarkeit. Es braucht Regeln, die man schon auch festlegt, im Team festlegt. Wir mussten uns alle daran gewöhnen. Die Häuser haben die Erreichbarkeit insgesamt, also die Flexibilität erweitert. Das heißt, die Mitarbeiter haben auch pandemiebedingt die Möglichkeit bekommen, von montags um 6 bis samstags nachmittags arbeiten zu können, aber nur 38 Stunden. Und waren auf der anderen Seite sehr dankbar für die Flexibilität, weil sie natürlich viele Themen wie Homeschooling, Pflege der Angehörigen und so weiter machen konnten. Und da braucht es natürlich, und das haben die Häuser auch gemacht, feste Regeln. Was heißt das? Also wenn ein Kollege nachmittags, eine Kollegin nachmittags sich um die oder vormittags Homeschooling machen muss, dann war klar, der hat das 3 Stunden gemacht, war dann nicht erreichbar, dafür dann später am späten Nachmittag oder Abend erreichbar. Das heißt, deshalb sage ich ja nicht ständig, sondern erweitert, also den Korridor. Und das, glaube ich, haben wir hier auch, das ist ja der Beitrag, den der Klaus und ich zusammengeschrieben haben, das haben wir sehr dezidiert auch diskutiert. Und am Ende sagen wir, es braucht Regeln und die müssen für beide Seiten auch transparent sein.
Herr Dr. Bischoff, die Rekrutierungsprozesse, die vorher schon stattgefunden haben, auch ließen sich ja vorab schon recht gut digital abbilden. Was ist aber mit den Teamworkshops, Projektarbeiten und Seminaren für Führungskräfte, die vor dem Corona-Zeitalter ja in internen Akademien abgehalten wurden? Wie ist hier Ihre Einschätzung? Bleibt hier Qualität jetzt auf der Strecke oder lässt sich das tatsächlich digital ebenso abbilden?
Nicht völlig. Also die Qualität ist sicher auf der Strecke geblieben, weil die Gespräche waren weniger tief. Und es kann sich ja jeder auch schneller ausklinken. Und also von Teamworkshops habe ich schon mitgekriegt, dass es auch gemacht wurde. Leicht, aber mehr so in Krisensituationen. Aber so dieser Austausch und das Lernen voneinander, insbesondere in Führungsthemen oder auch in Kommunikation, Konfliktthemen, das war weniger. Deshalb denke ich, ist jetzt wichtig, im Nachhinein diese Dinge aufzuarbeiten. Macht nur Sinn. Auch bei der Rekrutierung, also da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sogar Widersprüchliches. Einerseits fand ich die Möglichkeit zu Telefoninterviews oder über Zoom oder anderes zu schaffen, hat auch in Teilen viel, viel mehr Nähe gebracht, die ich vorher nicht so erlebt habe, mhm. weil Menschen viel mehr bereit waren und es auch gewohnt waren, über dieses Medium zu reden. Was ich aber natürlich auch erlebt habe, ist, dass Menschen, die verbal sehr gut waren, die waren dann sehr stark. Und ich führe im Moment Rekrutierungsgespräche, zum Beispiel für die Aktuarsvereinigung. Mhm, mh. Und da erleben halt unterschiedlich, dass Menschen, die sich sehr gut präsentiert haben, jetzt plötzlich im persönlichen Gespräch nicht mehr so sind. Mhm, ja. Also ich denke, es ist eine gute Ergänzung, die sich entwickelt hat. Und wir haben das jetzt auch zur Routine gemacht, dass wir vorher immer so ein Zoom-Meeting miteinander vorab haben und uns dann nochmal abstimmen, wollen wir die Person sehen oder nicht. Also da ist eine Bereicherung, aber eben muss schon auch genauer mhm. aufpassen und muss schon dahinterher gehen. Ja.
Mhm. Herr Bühler, ich würde an der Stelle noch ergänzend sagen, also Rekrutierung hört ja nicht auf bei der Einstellung.
Ja.
Das, was wir am Ende, das ist das, was ich aus der Branche höre. Die große Herausforderung ist nach der Auswahl natürlich das Neudeutsch, das Onboarding. Mhm. Also wie kriege ich in Unternehmen, wo 70-80% der Mitarbeiter die letzten Monate dauerhaft in Mobilarbeit sind, die neuen Mitarbeiter ins Team, in die Kultur. Ja? Mhm. Auch das ist natürlich sehr wichtig, denn jedes Haus, und ich kenne extrem viele Häuser, hat eine eigene Kultur, mhm. hat einen eigenen Sprachgebrauch und so weiter. Und das, glaube ich, war schon auch für die Führungskräfte eine große Herausforderung, die Mitarbeiter dann ins Team zu integrieren. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir viel lernen müssen und lernen auch weiter, weil das Thema Mobilarbeit ist ja nicht weg, sondern wir werden ja auch zukünftig da weiterhin, sagen wir, dieses New Work, wie das so schön neudeutsch heißt, mhm. werden wir sehen. Wir werden einen neuen Mix sehen, der nicht bei 100% Mobilarbeit und nicht 100% im Office ist, sondern wir werden irgendwo in der Mitte einen Mix, das werden wir die nächsten Monate sehen, das wird sich einpendeln. Und da ist das natürlich bei den Rekrutierungsprozessen schon wichtig, auch die Kultur zu transportieren. Weil, auch das wissen wir, jedes Haus hat eine eigene Kultur und möchte die auch transportieren. Weil man natürlich für das eigene Haus erst brennt, wenn man Teil dieser Kultur ist. So, und auch da, ich kann immer nur wieder verweisen auf das Buch. Der Kollege Tucholsky hat das auch schön aufgegriffen, Kultur, was für ihn Kultur im Bereich der Führung ist. Und beschreibt das auch sehr schön an der Stelle.
Mhm. Wobei ja die Kultur, die Unternehmenskultur, die lässt sich ja wohl schwerlich digital abbilden. Ich meine, natürlich kann man ein Video-Online-Tasting machen, Bier-Tasting oder wir kochen uns alle Nudeln. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Also ich kann mir aber gut vorstellen, dass gerade solche Themen auch nachhaltig tatsächlich einen gewissen Bestandteil haben werden, dass man sagt, man klingt sich vielleicht einfach mal kurz zusammen über eine Videoschalte, aber niemals ersetzt das doch den gemeinsamen Austausch, beispielsweise jetzt auf einer Afterwork-Party, sage ich jetzt, dass man sich hier nochmal trifft. Das ist ja doch ein anderer Austausch.
Ja, das ist ein wichtiger Gedanke, den Sie ja aufgreifen. Ich meine, ich will es noch mal ein bisschen auf der Ebene Seminare und Projektarbeit runterziehen. Also wir haben ja jetzt die letzten Monate, ja anderthalb Jahre ja fast gelernt, also ein Meeting, ein virtuelles Meeting jagt das nächste. Mhm. Und auch da gibt es, glaube ich, Tendenzen, dass man feststellt, also diese kleinen interkulturellen Themen wie virtuelle Pausen, gemeinsam ein bisschen Smalltalk, also nicht von, die Sitzung ist von 9 bis 11, früher hat man sich um 10 vor 9 oder um 5 vor 9 getroffen und hat noch einen Kaffee zusammen getrunken. Das nimmt, glaube ich, zu, weil man erkennt, dass das auch wichtig ist. Also einfach auch in Videokonferenzen mit Kamera. Auf Führungsebene ist das leicht, aber da haben wir natürlich auch das Thema Datenschutz, dass die Mitarbeiter da zurückhaltend sind, weil sie sich nicht zeigen wollen. Da muss man natürlich sehen, dass man da ein Vertrauen hat, weil am Ende geht es ja auch darum, gemeinsames Erleben. Ja, also auch da, wenn Sie jetzt bei mir gucken, ich habe immer hinter mir ein schönes Bild. Das ist immer eine Motivation zu sprechen darüber mit Menschen, wo man noch nicht vorher, also wenn ich mit meinem Team ist es, die kennen das, aber mit jedem anderen ist das immer der Ankerpunkt, um zu sagen, hey, was hast du da für ein tolles Bild? Wo kommt das her? So, das heißt, man braucht neben dem Inhaltlichen braucht man auch die soziale Komponente für den Austausch.
Ja. Sie sagten es eben schon in einem Zwischensatz, Datenschutz. Wie ist das jetzt bei der Dunkelverarbeitung, die jetzt naturgemäß kein Homeoffice kennt, aber was ist mit den Service-Mitarbeitern, wenn es um so sensible Kundendaten geht und die aber jetzt beispielsweise auch remote bearbeitet werden sollten? Haben Sie, Herr Dr. Gold, hierzu vermehrt Anfragen aus den Unternehmen erhalten, wie Sie sich dort richtig aufstellen zur Datennutzung außerhalb des Unternehmensnetzwerkes?
Ich glaube, ganz am Anfang kam das auf, aber im Endeffekt wissen wir ja aus den Häusern, die auch vorher Telearbeit schon gemacht haben, Daten dürfen das Unternehmen nicht verlassen. Der Arbeitsplatz muss gewährleisten, egal wo er ist, dass der Datenschutz gewährt ist. Also ich sage mal, das kennen wir von früher von den Dienstreisen, wenn neben dir jemand sitzt mit dem Laptop und hat keine Datenschutzfolie drauf, keine Sichtschutzfolie. Ja, das geht nicht. Da legen aber die Versicherer, insbesondere weil sie auch sensible Daten haben, großen Wert drauf, dass das gemacht wird und auch zu Hause, wenn jemand an Kundendaten rankommt, dann kann ich sie zu Hause nicht ausholen. Dann sind sie nur auf der Maschine der Mitarbeiter, macht bei der Arbeitsplatzbegehung, die auch virtuell ist, dann muss sicherstellen, dass kein anderer, kein Unbefugter auf die Daten zugreifen kann. Das war aber schon immer ein Thema. Und das haben die Häuser auch gelöst. Und deshalb ist ja auch das Thema mobiles Arbeiten. Man kann dieses schöne Bild im Biergarten einen Schaden bearbeiten. Das wird kein Versicherungsmitarbeiter tun oder Mitarbeiter. Ja. Also die Sensibilität ist auf alle Fälle da und die Häuser legen da schon auch extrem Wert auf. Das heißt, im Normalfall haben die Mitarbeiter auch nicht die Daten zu Hause, sondern sie arbeiten remote auf den Systemen im Unternehmen. Das heißt, die Daten verlassen das Unternehmen nicht. Und dann ist das ganz klar geregelt. Auch mit der Mitbestimmung und Datenschutz ist nun mal, ich meine, wir haben virtuelle Güter in der Branche und Vertrauen ist ein großes, ist auch ein extrem hohes Gut für die Versicherer. Und da hat sich jetzt für die, die das schon immer gemacht haben, kein Thema und alle anderen haben sich da relativ schnell, bevor die Mitarbeiter überhaupt rausgehen konnten, mobil arbeiten konnten, wurde das geregelt.
Okay.
Weil das muss einfach so sein.
Also wurden nicht ad hoc Prozesse etabliert oder IT-Systemlandschaften aufgebaut, sondern in der Regel waren es bestehende Abläufe, die ohnehin schon dahingehend ausgerichtet waren. Ja.
Ich würde das sogar dahingehend ergänzen. Ein ITler hat mal gesagt, das, was wir seit 5 oder 7 Jahren planen und machen wollen, hat Corona innerhalb von 2 Wochen damals hingekriegt, dass das umgesetzt wurde. Die Systeme waren schon da. Es musste leider, keiner hat sich das gewünscht, diesen exogenen Schock geben, dass es geklappt hat. Also welche Branche hat 80% ihrer Mitarbeiter innerhalb von 2 Wochen nach Hause geschickt, um von zu Hause aus oder mobil zu arbeiten? Ich glaube, da haben wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, bundesweit. Und das ist ja auch das Privileg, was wir haben, dass die Kollegen das auch alle gemacht haben. Ja, also wir haben ein paar, die mussten vor Ort bleiben, weil Posteingangsbearbeitung kann ich nicht von zu Hause aus machen. Da habe ich keine Scanmaschine. Ja, und andere Sachen. Und auch in der IT. Aber vieles kann man remote machen. Und das haben die Häuser gemacht, weil die Systeme schon vorhanden waren.
Ja.
Die waren bloß noch nicht scharf geschaltet.
Also von daher gesehen war die Pandemie tatsächlich ein beschleunigtes Projektmanagement, wenn man so möchte. Ja.
Lobo.
Das bisher einzige Führungshandbuch der Branche bestärkt angehende und neue Führungskräfte und bietet aber auch erfahrenen Praktikern neue Impulse. Es behandelt zeitgemäße und aus praktischer Sicht wichtige Themen, die insbesondere durch die Corona-Pandemie durchaus noch mehr Fokus erhalten werden und erhalten haben. Dazu gehören unter anderem Grundlagenthemen Führung und Homeoffice, sich und andere gesund führen, aber auch anspruchsvolle Themen wie Work-Life-Integration, Diversity oder Umgang mit psychischen Störungen. Und natürlich ganz viel Praxiserfahrungen, Teilen einer Führungsfunktion, Einführen von agilem Arbeiten beispielsweise oder auch Always On bzw. auch mal Offline sein. Herr Professor Dr. Behnken schreibt in seiner Buchbesprechung Hinweise aus der Praxis für die Praxis. Dies ist auch das Motto des gesamten Ratgebers, der sich nicht als wissenschaftliche Abhandlung versteht, sondern Praktikern helfen will, sich als Führungskräfte zu bewähren. Das Werk Führung und Management in der Versicherungswirtschaft erhalten Sie in unserem Webshop unter vvw.de oder auch im stationären Buchhandel. Es hat knapp 360 Seiten und ist für 59,90 Euro wirklich gut investiertes Geld. Zum Abschluss unseres Autorengesprächs habe ich den Herausgebern persönliche Fragen gestellt, aber hören Sie selbst. Jetzt erlauben Sie mir bitte noch zum Abschluss die persönlichen Fragen. Lieber Herr Dr. Bischoff, ich weiß, dass Sie passionierter Hobbyimker sind. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch in Ihrer Freizeit viel in der Zeit in der Natur verbringen. Haben Sie vielleicht einen geheimen Wandertipp für uns parat?
Also ich lebe ja in der wunderbaren Südwestecke in der Nähe zwischen Basel und Waldshut. Auf der einen Seite ist der Dinkelberg. Sagt Ihnen vielleicht noch was vom Getreide her, das hat er da seinen Namen, über den man einfach wunderbar wandern kann, wo es Obst und Felder hat. Und da gibt es auch noch die Hohe Möhr in der Gegend, das ist eher was für Mountainbiker. Ich ziehe natürlich das E-Mountainbike vor, weil das geht da schon ein bisschen hoch. Auf der anderen Seite, der wunderbare Aargau, das ist ja das Fricktal, was auch ein bisschen unter Wasser gesetzt wurde, aber die hatten lange nicht die Schäden, die wir erlitten haben, auch zum Teil in der Region. Und da gibt es den Sonnenberg und die sogenannte Farnsburg. Das ist eine alte, aufs Mittelalter zurückgehende Burg. Und da kann man auch hervorragend Fest von da oben nebenbei.
Das nehmen wir uns mal mit. Vielleicht treffen wir sie ja dann.
Mit Blick auf die Alpen.
Und lieber Herr Dr. Gold, ich stelle mir das Arbeiten als AGV-Geschäftsführer durchaus sehr ausfüllend vor. Wie schalten Sie ab? Oder anders gefragt, was bevorzugen Sie mit Ihrer Freizeit anzufangen?
Ja, so tolle Hobbys wie der Klaus habe ich leider nicht, muss ich zugeben. Also, wo ich bei abschalte, ist beim Golfen und auch beim Wandern und Spazierengehen mit der Familie. Und seit neuestem habe ich gerade mein Motorrad, was ich vor 20 Jahren eingemottet habe, habe ich wieder ausgemottet.
Alte Liebe rostet nicht, Michael, oder?
Alte Liebe rostet nicht. Vergaser gereinigt, Zündkerze neu, einmal gekickt und es lief. Und es sind Jugenderinnerungen und es ist einfach schön, jetzt wieder mal die ein oder andere Minute auf dem Motorrad zu sitzen und vorsichtig über die Landstraßen zu cruisen. Nicht zu jagen, sondern zu cruisen.
Großartig.
Und ansonsten, meine drei Frauen füllen mich ansonsten sehr aus. Das heißt, mit denen viel machen.
Toll.
Sport gemeinsam und so weiter.
Lieber Herr Dr. Bischoff, lieber Herr Dr. Gold, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für unser ganz interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Ja, vielen Dank. War spannend.
Meine lieben Damen und Herren, das war unser Podcast Autorengespräch. Bleiben Sie wie immer interessiert und ich grüße Sie herzlich, Ihr Steffen Bühler.